Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Puppet Master Incorporated. Sind Sie auf der Suche nach einem Körper mit nur mittlerem Risiko, dass Ihr Gehirn gehackt wird? Dann kaufen Sie unsere etablierten Modelle aus Serienproduktion. Puppet Master. Individualität ist überbewertet.
So ein Film, der von mir fordert, dass ich selbst meine Position dazu einnehme. Also da ist der Film halt wirklich seiner Zeit voraus.
Er hat einen Voice-Over drin. Und trotzdem zeigt er viel mehr, als dass er redet. Was machen wir denn, wenn wir jetzt feststellen, es ist kein Film noir? Die Hauptfigur hat Ecken und Kanten, aber der Look kaum.
Also da musst du an dieser Stelle fragen, talking to me? Das wirkt so, als wäre der Kamera selbst peinlich, was wir hier gerade beobachten müssen. So eine Boy-Meets-Girl-Geschichte.
Dann irgendwann den Wunsch erzeugt, es allen zu zeigen, dass er halt über die anderen schimpft und eigentlich über sich selber redet.
Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben mittlerweile Ende Oktober, wir schreiten auf Halloween zu und das ist dann hier quasi das Halloween-Special. Ja, so von den Themen vielleicht Horror, aber von den Tropes eher nicht. Da sind wir schon, also okay, wenn ihr das hört, ist es nämlich auch schon November. Und dann sind wir auch schon im November, der ja auch ausgerufen wurde von den Film-Geeks auf Letterboxd, glaube ich, vor allem Dingen, die diesen Filmmonat feiern. Und es passt auch, denn wir haben Regen, Nebel, es ist ein richtiger Herbst und da besprechen wir auch einen Film, in dem es nur regnet. Und wenn ich wir sage, dann bedeutet das, ich bin nicht alleine, sondern ich frage, hallo du da drüben, wer bist denn du?
Hallo, ich bin der Stefan und ich rede immer mit dir, wenn es um Noah geht. Oder wir uns in der Bar betrinken.
Das gehört ja auch irgendwie zusammen. Ich bin übrigens noch im Schnitt an der Folge des letzten Barbesuchs, die natürlich vor dieser erschienen ist. Deswegen wissen die Zuhörenden jetzt, wie lang sie geworden ist. Wir beide wissen es noch nicht.
Aber sie war auch wieder intensiv. Ich kann mich bis zur Hälfte erinnern. Na, nicht ganz.
Der Rohschnitt waren 4,5 Stunden lang, von daher.
Gott.
Aber ich bin schon auf 3,5 runter. What?
Okay. Hast du den Teil, wo wir über dein Geburtstagsgeschenk sprechen, rausgeschnitten?
Den habe ich noch nicht gehört, da bin ich noch. Also. Bin schon gespannt.
Das war sehr lustig. So. Bla bla. Warte mal, der gehört das ja, wir nehmen das ja auf. Das ist ja blöd, dass wir jetzt darüber reden. Du warst gerade drin, irgendwie auf Toilette oder so. Und Christiane und ich haben uns unterhalten.
Ach ja. Ja, bin ich schon gespannt. Aber mein Geburtstag ist vorbei, von daher alles gut. Sag uns doch nochmal kurz, wenn du nicht mit mir über Noir redest, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
Dann kann man mich aus mittlerweile 800 Folgen Sneakpot kennen, wo wir auch über Filme sprechen und über Serien und über unser Leben und über Vasektomien und was sonst so passiert.
Letzteres ist manchmal ein bisschen hart, aber sonst ist es ein sehr hörenswerter Podcast.
Vielen Dank. Da kriegt man alle Leute mit, wenn man sagt so, und wir reden über Vasektomie. Und wir reden über was? Warum das denn? Ja, das passiert in unserem Leben.
Ihr redet über Vasektomien mit Jan. Wenn Jan hier ist, dann reden wir immer über keltische Schweinereien. Von daher, also ich glaube, da ist irgendwie ein Leitthema bei Jan. So, es hat was Genitales. Tja. Anyway, wir reden heute über einen Film und wenn wir das machen, dann führe ich uns immer in das Jahr ein. Und das Jahr ist diesmal das Jahr 1976. Der Wiedehopf ist der Vogel des Jahres. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Gurtpflicht auf Vordersitzen von Pkw eingeführt.
1976 erst?
1976 und nur Vordersitzen, nicht?
Das ist ein Wunder, dass ich überlebt habe.
Ja, ich glaube, ich bin 80 geboren. Es gab damals schon die Gurtpflicht hinten, aber wenn du ein altes Auto hattest, dann musstest du sie nicht haben. Und ich kenne das auch noch aus meiner Kindheit, auf alten Autos zu fahren, wo es hinten keine Gurte gab.
Wir hatten so Gurt, wo man so reinschlupfen musste.
Die Beckengurte?
Nee, kein Beckengurt, sondern so Zusatzgurte, die festgegurtet wurden, die man wie so eine Weste angezogen hat und dann hinten festgehalten wurde. Aber wenn man sich da langsam vorbewegt hat, konnte man sich halt auch durchs ganze Auto bewegen, weil man halt den Gurt hier rausziehen konnte, sozusagen.
Ich weiß nur, dass ich, der Opa meiner Kinder ist so ein Citroën-Oldtimer-Fan. Und da war ich auch mal irgendwie so eine halbe Fahrt, habe ich versucht, diesen Gurt zu schließen. Und irgendwann habe ich es dann Indiana Jones-mäßig gemacht und habe einfach zwei Gurtenden zusammengeknotet, um mich so anzuschnallen, weil ich es nicht hingekriegt habe.
Okay.
So, der Rückzug der letzten spanischen Truppen aus der ehemaligen Provinz Spanisch-Sahara beendet die spanische Kolonialherrschaft. Im libanesischen Bürgerkrieg kommt es zu den Massakern von Carantina und Damur, bei denen etwa 2000 Menschen ermordet werden. Jimmy Carter wird zum US-Präsidenten gewählt. Helmut Schmidt wird als Bundeskanzler wiedergewählt. Die Concorde nimmt als erstes Überschallflugzeug den Linienbetrieb auf. Die argentinische Präsidentin Isabel Perón wird von Militärs festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Die Militärs übernehmen die Macht und beginnen den Prozess der nationalen Reorganisation, in dem bis 1983 etwa 30.000 Menschen ermordet werden. In Ost-Berlin wird der Palast der Republik eröffnet. Auf Korsika wird die Befreiungsbewegung Fronto di Liberazioni Nazionalista Corsu gegründet. Ulrike Meinhof wird in ihrer Zelle im Gefängnis Stuttgart-Stammheim erhängt aufgefunden. Beim Soweto Uprising protestieren schwarze SchülerInnen gegen die minderwertige Bildung für die schwarze Bevölkerung in Südafrika. 575 Menschen sterben durch Polizeigewalt des Apartheidsregimes. Schwangerschaftsabbrüche im Falle, dass Gefahren für die Gesundheit der Frau bestehen oder Folge einer Vergewaltigung sind, werden in Westdeutschland straffrei. Es ist so eine absurde Nachricht. So, vorher musste die Frau halt sterben.
Ja, ja.
Antonio Ramalho Eanes wird der erste demokratisch gewählte Präsident Portugals.
1906?
Ja, stimmt. Ich meine, wir kommen auch jetzt hier nach Spanien, nicht?
Ja, ja.
Der spanische König Juan Carlos setzt Adolfo Suárez als Ministerpräsidenten ein. Suárez überführt Spanien in eine Demokratie mit den ersten freien Wahlen im Folgejahr.
Krass, es ist einfach, ja. Dass mitten in Europa bis in die 70er Jahre noch Diktaturen.
Ja, auf jeden Fall.
Obwohl, wenn man sich ein bisschen umguckt, sind nicht alles lupenreine Demokratien.
Ja, ja, aber also es ist schon was anderes als jetzt der Faschismus in Spanien zum Beispiel Franco. Und das ist ja umso tragischer, dass jetzt Juan Carlos als alter Mann da mit seinen Steueraffären sich selbst so ein Bein stellt, weil der Mann ist halt eine lebende Legende. Der ist ja von Franco als sein Nachfolger aufgebaut worden und hat dann quasi gesagt, fuck it, ich habe keinen Bock auf Faschismus. Also, es ist komplizierter, aber im Grunde, also ihm ist zu verdanken, dass Spanien dann zur Demokratie wurde. Und dann gab es ja ein paar Jahre später nochmal den Putschversuch durch die Militärs, wo er dann auch wieder gesagt hat, Leute, zurück in die Kasernen, hier soll das Parlament weiter regieren. Der war halt ein absoluter Nationalheld der Demokratie und macht jetzt halt, also jetzt ist er ja weg vom Fenster, aber hat halt so leider auf seine alten Tage, ne, wegen des schnöden Mammons so ein bisschen seinen Ruf ruiniert. Das ist schon tragisch.
Ja.
Naja, Steve Jobs und Steve Wozniak gründen Apple. Die nächste Meldung ist die krasseste. Der Lasersatellit Lagios 1 wird in eine Umlaufbahn der Erde gestartet. Er dient der Vermessung der Erde. Seine Lebensdauer im Satellitenorbit wird auf 8 Millionen Jahre geschätzt. Was haben die da verbaut? Was ist das für eine krasse Technologie?
Ist das wirklich die Lebensdauer? Also wie lange der arbeitet?
Ja, ja.
Ist das die Missionsdauer oder ist das die...
Ich habe das mehrfach nachgelesen, weil ich es nicht glauben konnte.
Das ist nicht die Dauer, die er als Weltraumschrott da oben rumhängt, bis er dann
wirklich abstürzt. Ich glaube tatsächlich, so lange wird er funktionieren. Davon gehen sie aus.
Wie hieß der?
Lagios 1. In den San Lorenzo Basilica in Florenz werden unbekannte Fresken freigelegt, die eventuell von Michelangelo stammen. Die Erstausstrahlung der Satire-Sendung Extra 3 findet statt. Das finde ich auch krass, weil heutzutage machen sie TikTok, sonst sind immer noch da.
Ja.
Der Konzertauftritt Wolf Biermanns bei einer Veranstaltung der IG Metall in Köln wird genutzt, um den Liedermacher aus der DDR auszubürgern.
Oh.
Mao Zedong stirbt. Damit endet die Kulturrevolution der Volksrepublik China. Außerdem sterben Agatha Christie, Werner Heisenberg, Martin Heidegger, Gustav Heinemann, Luchino Visconti, Carol Reed, Fritz Lang, Florence Ballard, oder heißt sie Florence Ballard? Ich weiß es nicht. Howard Hughes und Rosalind Russell. Pass Vega, Isla Fisher, Kelly MacDonald, Rashida Jones, Freddie Prinze Jr., Reese Witherspoon, Vladimir Klitschko, David Oyelowo, Sally Hawkins, Colin Farrell, Diane Kruger, Benedict Cumberbatch, Alexander Skarsgård, Sarah Chalke, Naomi Harris, Ryan Reynolds, Jack Dorsey, Dominic Monaghan, Alicia Silverstone und Judith Holofernes werden geboren.
Ja, das ist aber mal ein gutes Jahr.
Ich wollte gerade sagen, das ist, man merkt, wo unsere aktuellen Schauspielergeneration, wo sie herkommt.
Tja, es ist unsere Generation. Ja. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz zu diesem faszinierenden Satelliten zurückspringen, wenn ich darf. Das ist nur eine Kugel mit so Löchern drin. Und wenn du die mit einem Laser anschießt, dann schießt er das genau senkrecht zurück. Und das hilft dir natürlich für Messungen und für also wenn du da die Dauer hast und so weiter, kannst du natürlich sehr viel rausfinden. Und der wiegt 411 Kilo und ist 60 Zentimeter groß. Und irgendwie hat die Gravitation nur wenig Einfluss auf ihn. Und deswegen bleibt er wirklich sehr lange drauf. Und der ist auf 5800 Kilometern. Das ist, die ISS ist so auf 400, glaube ich, oder sowas. Also der ist halt extrem viel weiter draußen. Und dann ist es nicht unrealistisch, dass er da 8 Millionen Jahre bleibt. Also wenn der Einfluss der Gravitation gering ist und er relativ leicht ist, das heißt, er hat auch nicht viel Interaktion. Und dann, wenn er nicht vor was anderem getroffen wird, dann bleibt er da ein bisschen. Aber es gibt auch noch einen zweiten, den sie hinterher geschossen haben.
Ja, geil.
Der wiegt nur 405 Kilo.
Schon allein deswegen finde ich Flat Earther doof, weil sie nicht anerkennen, was für eine krass geile Meisterleistung diese ganze Raumfahrt ist.
Ja.
Anyway, wir sind immer noch hier im Jahr 1976. Die erste Verleihung des französischen Filmpreises César findet genauso statt wie das erste Toronto International Film Festival. Einer flog über das Kuckucksnest gewinnt als nur einer von drei Filmen bei den Oscars die Big Five. Also Regie, bester Film, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin. Rocky ist der erfolgreichste Film an den Kinokassen. Und der laut Letterboxd meistgesehene Film des Jahres ist der, über den wir heute sprechen, Taxi Driver. Stefan, wie fandst du den Taxi Driver und was ist deine Geschichte mit dem Film?
Puh. Er hat in Cannes auch eine Goldene Palme gewonnen und ist dafür halb bejubelt und halb ausgebuht worden. Was ich gerade aus der damaligen Sicht verständlich finde, aus der heutigen Sicht nicht mehr so ganz. Man ist ja dann doch ein bisschen weiter. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass viele, die Filme interessiert rezipieren, dass sie nach Cannes fahren würden, weiter sind, um sowas auch zu verstehen. Meine Geschichte ist, ich habe ihn früher mal gesehen. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wann, und ich habe auch nur schwache Erinnerungen. Ich habe dann ikonische Szenen davon mal auf der Edit gesehen. Das war mal so eine Filmmacher-Messe-Talk-Ding in Frankfurt. Und da war entweder der Kameramann oder irgendjemand da oder irgendein Filmanalytiker, der eben anhand Taxi Driver und anhand dieser Talking to Me Szene Sachen erklärt hat. Das heißt, diese Szene, diese ikonische Szene war mir sehr präsent, sehr bewusst, auch eben fast analytisch. Ja, und jetzt habe ich ihn wieder geguckt, war anfangs vielleicht ein bisschen erschreckt und abgestoßen vom Look. Also weil es irgendwie ein viel dreckiger ist und vielleicht war auch die Abtastung, die ich geschaut habe, nicht so optimal.
Nee, also das ist schon gewollt, da kommen wir, da erzähle ich später noch ein bisschen was. Das war so, also diese verwaschenen Farben, die haben sie extra so gewollt, diesen Look.
Ja, und die Körnung, also mich hat die Körnung genervt und so diese, wo man dachte, das könnte auch schlechte Auflösung sein. Und dann, weiß ich nicht, hat mein Fernseher das, glaube ich, noch versucht gerade zu rechnen und dann wurde es irgendwie am Anfang jedenfalls komisch. Irgendwann hatte ich mich dran gewöhnt und dann habe ich den Film schon irgendwie auch gern geschaut. Wie ging's dir? Oder was ist deine Geschichte? Kanntest du ihn?
Ja, ich habe den, ich glaube, jetzt zum dritten Mal gesehen. Das erste Mal habe ich den so mit 19, 20 irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich weiß, ich war bei Freunden in Berlin in deren WG zu Besuch und aus irgendwelchen Gründen war es so, dass ich da einen Nachmittag allein in deren Wohnung war. Vielleicht hatten die alle Uni oder sowas.
Soll es ja geben, dass die anderen alle Uni hatten und man selber irgendwie keine Vorlesung oder keine Lust auf.
Ja, keine Ahnung. Nee, also ich kann ja, das ist komisch, weil wenn, dann bin ich ja im Semesterferien dahin. Ich weiß es nicht, aber sind die Semesterferien, die sind Bundesland verschieden. Das kann natürlich sein, dass ich in
Uni zu Uni gefühlt
ich in NRW eine andere Semesterferien hatte als die in Berlin und deswegen so. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls war es so, dass ich dann da alleine war und einer meiner Freunde damals schon, war zwar eine Röhre, aber ein 16:9 Fernseher. Das war sowas super Seltenes.
Okay.
Und da habe ich den damals auf Video geguckt bei ihm und war rechtschaffend verwirrt, weil dieses so,
Ja, Moment, aber das ist doch schon irgendwie ein Böser. Warum wird er jetzt am Ende so als Held? Das ist ja irgendwie schon komisch. Das war so ja mein Eindruck, mit dem ich den Film abgespeichert hatte. Und ich glaube, ich habe ihn später noch mal irgendwann, als ich so irgendwie Filmklassiker mir noch mal reingezogen habe, habe ich ihn noch mal geguckt. Und jetzt halt das zweite oder dritte Mal. Ich finde ihn auch gut. Ich fand ihn vor allen Dingen auch am Anfang sehr langsam erzählt. Was ich jetzt nicht so schlecht finde per se. Aber es war irgendwie so, hier haben wir letzten Sonntag mein Sohn und ich zusammen geguckt. Und war jetzt nicht irgendwie so ein super leichte Sonntagnachmittags-Filmkost, sondern schon was, wo man sich konzentrieren muss. Ja, also ich finde ihn durchaus spannend. Insbesondere in, also was mir, glaube ich, am besten an diesem Film gefällt, ist, dass er so ohne irgendwie eine vor sich hergetragene Didaktik auskommt, dass der diesen Travis Bickle und seine Weltsicht und was er tut präsentiert und da erstmal kein Urteil drüber fällt. Ich habe da ein klares Urteil als Zuschauer, aber man sieht es ja auch an den ganzen kleinen Kiddies, die den cool finden, dass man das halt auch anders sehen kann. Und dass halt dieser Film so das Risiko eingeht, dass das Publikum nicht versteht, dass Travis Bickle kein guter Mensch ist, dass er kein Held ist, auch wenn er am Ende irgendwie einen Zuhälter umbringt. Das ist so ein Film, der mich herausfordert, wo ich nicht am Ende mit so einem, ja, ich bin zufrieden, weil ich wurde in meiner persönlichen Moral bestätigt, hinausgehe, sondern ich denke, wie ich da halt als 20-Jähriger verwirrt war und dachte, ja, Moment, aber irgendwie ist er doch der Böse und warum wird er jetzt so abgefeiert? So, das finde ich einfach spannend, wenn ein Film mir sowas zum Kauen gibt, als wenn er mir schon, also klar, ich will auch keine Filme sehen, die irgendwie faschistoid sind oder so, aber sowas hier finde ich schon spannender als ein Film, der auch nicht schlecht sein muss, aber wo ich halt von vornherein denke, so, ja, der hat exakt meine Sichtweise auf die Welt. Sondern so ein Film, der von mir fordert, dass ich selbst meine Position dazu einnehme und mich dazu irgendwie verhalte. Das finde ich schon sehr, sehr gut.
Ja, und das war ja da schon noch neu, oder?
Auf jeden Fall.
Ich bin da immer unsicher, ob es nicht doch irgendwelche Filme gibt, die wir jetzt einfach übersehen oder die ich übersehe, wo man halt so Sachen auch gemacht hat. Aber es ist halt eben offen erzählt. So.
Ja. Also es war nicht der allererste Film so, es war schon so New Hollywood seit Ende der 60er, wo das passiert ist und auch in der Nouvelle Vague in Frankreich zuvor. Also ich denke allein an Bonnie und Clyde von, ich glaube 67 ist der, wo es ja auch, also einfach diese, wo Gangster die Helden sind und das war damals auch schon so ein kontroverses Thema irgendwie, aber das sind halt irgendwie, die sind halt irgendwie cool und deswegen kannst du viel besser mit denen mitfiebern als halt dieser Travis, der halt einfach von Anfang an so ein echt unangenehmer Typ ist, halt so ein Insel ist.
Ein was?
Ein Insel, ein involuntary celibate. Das ist ja eigentlich so eine Bewegung aus hier unseren 2010er, 2020er Jahren, die sich so auf so Imageboards wie 4chan und 8chan treffen und da sich drüber aufregen, dass quasi die Frauen, die sie nicht ranlassen, daran schuld sind, dass sie noch Jungfrauen sind. Also das ist auch eine gefährliche Bewegung. Da gab es in den USA diverse Amokläufe und Terroranschläge, die aus solchen Bewegungen entstanden sind. Das finde ich hier umso spannender und da gehen wir nachher auch noch im Detail drauf ein, wie dieser Film von 1976 eben diese Denkweise von so einem Typen, dass er meint, die Frauen seien ihm irgendwas schuldig, vorwegnimmt. Dass er halt das schon sehr reflektiert darstellt. So, da ist ein Mann, der ist einsam und der tut so, als müsste jetzt irgendwie eine bestimmte Frau ihn daraus erlösen und wenn sie das nicht macht, dann hat er das Recht, sich irgendeiner Form an ihr zu rächen.
Gott.
Ja, yeah, es ist eine total unangenehme Denkart und total und auch wirklich halt, wie gesagt, gefährlich. Der Begriff Femizid, so, also die Ermordung von Frauen durch Männer aufgrund von solchen Denkweisen, hängt damit auch zusammen. Und also da ist der Film halt wirklich seiner Zeit voraus. Sehr, sehr spannend. In diesem Kontext habe ich auch noch ein Zitat, was ich noch gerne bringen würde. Und zwar von Cheryl Oh von Films School Rejects. Ich habe es übersetzt oder übersetzen lassen von DeepL. Ungeachtet unseres intimen Verständnisses von Bickles zuweilen Vertreter Sicht stellt der Film fest, dass Bickel selbst die Verdorbenheit einer Welt widerspiegelt, die er verabscheut. Seine Beziehungen zu Frauen sind aus gutem Grund formelhaft, selten und distanziert. Sie offenbaren letztlich etwas Entscheidendes über seine und die der Gesellschaft abgründige Identität, nämlich einen spürbaren inneren Verfall als Folge idealisierter Männlichkeit. Wisst ihr Bescheid?
Jetzt haben wir was gelernt.
Ich bringe uns die Eckdaten.
Sehr gern.
Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 1976 und Regie führte Martin Scorsese. Ich habe festgestellt, ich hatte ja lange Zeit im Spätfilm die Rubrik nicht Scorsese und ich habe festgestellt, wenn ich in mein Handy nicht eintippe, dann macht die Autovervollständigung als ersten Vorschlag gleich Scorsese. Der hat 1973 seinen ersten Paukenschlag mit Mean Streets geliefert. 1976 folgte Taxi Driver, 1980 Raging Bull, der so irgendwie so als einer seiner besten Filme gewertet wird. Vielleicht muss ich den nochmal schauen, ich habe das damals nicht verstanden. 82 The King of Comedy, neulich auf TikTok hat Scorsese erzählt, dass der damals ein Flop war, was auch die Zahlen wiedergeben, aber hat jetzt späten Ruhm durch Joker diesen Film erhalten, der sich stark darauf bezog. 1985 hat er After Hours gedreht, 86 The Color of Money, 88 The Last Temptation of Christ, 1990, da kommen so die Kultfilme, nämlich Goodfellas, 1995 Casino, 2002 Gangs of New York, 2004 The Aviator, 2006 Departed, 2010 Shutter Island, 2013 The Wolf of Wall Street, 2019 The Irishman und jetzt vor wenigen Tagen im Kino gestartet, 2023, Killers of the Flower Moon und dazwischen noch zahlreiche andere Spielfilme, Dokus und Konzertfilme. Also der Mann ist auch so eine Arbeitsmaschine, der haut raus ohne Ende.
Krass eigentlich,
ja. Ah, auf jeden Fall. Es ist schon, also es ist so ein richtiger Treppenmann, nicht? Um einen befreundeten Podcast zu zitieren. Ein Treppenmann, haben wir auch in der Bar bei dir besprochen, ist eben so der Drehbuchautor, das mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst war. Nämlich der Drehbuchautor ist kein anderer als Paul Schrader, der seines Zeichens auch ein bekannter Regisseur ist und so Sachen gemacht hat wie 1980 American Gigolo, ein Mann für gewisse Stunden, 1982 Cat People und jetzt als später Regisseur nochmal so einfach krass geile Filme raushaut, wie 2017 First Reformed und 2021 The Card Counter. Außerdem auch als Drehbuchautor eine Bank, der hat zum Beispiel Obsession von Brian De Palma 1976 geschrieben. Er hat auch Raging Bull geschrieben und Die letzte Versuchung Christi, den ich ja eben auch schon erwähnte.
Ja. Krass eigentlich.
An der Kamera haben wir Michael Chapman. Auch hier, also es sind alles einfach große Leute. Der hat so krasse Sachen gemacht wie 1977 The Invasion of the Body Snatchers, 80 Raging Bull, 87 The Lost Boys, 88 Scrooged. Spätfilm berichtete sehr ausführlich. Wir haben da mal einen Adventskalender zu diesem Film gemacht. Ach, da war auch der Sneak
Peek. Ah, da waren wir auch dabei. Genau. Ja, da haben wir auch irgendwas. Ich weiß schon gar nicht mehr was, aber wir haben was besprochen.
Ich weiß es auch nicht mehr, was ihr genau gemacht habt. Egal, es war ein Spaß. 1989 Ghostbusters 2 hat er gedreht, 1993 The Fugitive, 1996 Primal Fear und natürlich sollte man auf gar keinen Fall vergessen, 1996 Space Jam.
Space Jam, yeah!
Im Schnitt weniger umfangreich, aber doch auch ein paar Knaller hat Tom Rolfe, der unter anderem den Schnitt gemacht, geliefert. 1980 Heaven's Gate, der Film, der aufgrund seiner Kostenexplosion New Hollywood zu Grabe trug. 1983 War Games, 1986 9,5 Wochen und 1995 der Klassiker Heat. Und jetzt darf ich es endlich mal wieder sagen. An der Musik, da haben wir ja einen der ganz Großen. Also Bernard Herrmann natürlich ist der Name. 1941 Citizen Kane, 1951 Der Tag, an dem die Erde stillstand, 1955 Immer Ärger mit Harry, 1956 Der Mann, der zu viel wusste, 1958 Vertigo, 1959 North by Northwest, 1959 ebenso die Reise zum Mittelpunkt der Erde, 1964 Marnie, 1966 Fahrenheit 451, 1976 Obsession und dies war der letzte Film, den er machte, denn der gute Bernard Herrmann starb nur einen Tag nach der Fertigstellung des Soundtracks. Am 23. Dezember 75 lieferte er den Soundtrack ab und am 24. Dezember starb er. Das ist krass.
Krass. Aber er war auch nicht mehr der Jüngste.
Nee, das also hatte ein erfülltes Leben, würde ich auch sagen. Aber auch in der Besetzung bleiben wir hochkarätig. Da haben wir natürlich mit Robert De Niro in der Hauptrolle auch so eine Granate, so ein Treppenmann. 1974 ist der schon bei Der Pate Teil 2 am Start. 78 The Deer Hunter. 84 Once Upon a Time in America. 85 Brasil, Spätfilm berichtete. 87 The Untouchables. 1990 Goodfellas. 1995 Casino. 1995 Heat. 1997 Jackie Brown.
Ja.
Spätfilm berichtete 1997. 2000 macht er dann, und da fängt es jetzt so langsam an, so seine Sloppy Area. Meine Braut, ihr Vater und ich. Okay, der Film ist vielleicht noch ganz gut, aber diese Komödien, ich bitte dich. Egal. 2012 Silver Linings Playbook. 2013 American Hustle. 2016 Dirty Grandpa. Einer der wenigen Filme, die ich abgebrochen und trotzdem auch rezensiert habe auf Letterboxd, weil ich so entsetzt war. Insbesondere von der Leistung von Robert De Niro. Aber in 2019 bei Joker ist er wieder am Start, nimmt auch Bezug auf seine alte Rolle in, vorhin habe ich ihn noch genannt, King of Comedy. Und zu guter Letzt auch 2019 The Irishman ist er auch am Start gewesen. Und ich glaube, ist er nicht jetzt auch jetzt wieder bei Flower of the Killer Moon? Ich glaube, da spielt er auch.
Ist er auch dabei.
Ja.
Killers of the Flower Moon,
oder? Es ist egal.
So Details, so. Details. Ja,
der neue Scorsese halt. Jodie Foster ist hier als 14-Jährige dabei. Das ist schon sehr krass. Sie spielt die Iris Steensma. Sie kennt man vor allem von 1991, Das Schweigen der Lämmer. Das, der dritte Film, der die Big Five bei den Oscars gewonnen hat. Aber auch zum Beispiel 1997 Contact, 2002 Panic Room oder 2006 Inside Man. Harvey Keitel spielt auch in einer kleinen Rolle und ist unglaublich muskulös. Ich wusste gar nicht, dass Harvey Keitel mal solche Oberarme hatte. Als Matthew Sport Higgins spielt er hier
mit. Nicht erkannt. Also ich erkenne sowieso keine, aber krass.
Ein muskulöser Hippie ist er hier. Den kennen wir vor allen Dingen. 1991 aus Thelma und Louise, Spätfilm berichtete. 1992 aus Reservoir Dogs, Spätfilm berichtete. 1993 aus Das Piano. 1994 aus Pulp Fiction, Spätfilm berichtete. 2012 Moonrise Kingdom. Ich bin mir gar nicht sicher, aber es könnte sein, dass Spätfilm berichtete. 2014 Grand Budapest Hotel. Auch da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den hier besprochen habe. Anyway, auch die zweite weibliche Hauptrolle ist eine sehr bekannte Schauspielerin, nämlich Sybil Shepherd. Sie spielt die Betsy, und zwar 1971 ist sie zu sehen in The Last Picture Show, wo sie, glaube ich, auch hier den Regisseur, auf dessen Namen ich jetzt wieder nicht kenne, kennenlernte und ihn seiner Frau ausspannte und mit ihm eine Affäre, vielleicht auch eine Ehe hatte, ich weiß es nicht. Gibt es eine spannende Staffel von You Must Remember This zu, auf jeden Fall. Und 1972 The Heartbreak Kid, ich glaube, da hat sie auch irgendwas für gewonnen. 1990 Alice und 2018 The Other Side of the Wind, dieser posthum veröffentlichte Film von Citizen Kane, von Orson Welles. Da ist sie auch am Start. Der Film hatte ein niedriges Budget, 1,9 Millionen war 1976 schon nicht mehr viel, aber hat dafür enorm viel Geld eingespielt für seine Zeit, nämlich 28,6 Millionen. Du sagtest schon, er gewann den Hauptpreis in Cannes, und im Genre befinden wir uns irgendwo zwischen Psychological Thriller, Neo-Noir, Gothic Thriller, Drama und Tragödie. Und damit bleibt mir nur übrig, dir zu sagen, Stefan.
Ja.
Fass uns mal die Handlung in circa 5 Sätzen zusammen.
You talking to me? Okay. Das ist der zentrale Punkt davor, und danach passiert noch einiges. Also, es geht um Travis Bickle, den hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, gespielt von Robert De Niro. Ein Vietnam-Veteran, der Schlafstörungen hat und sich dann nachts als Taxifahrer anstellen lässt. Wie, das werden wir sicherlich gleich nochmal intensiv besprechen. Da verguckt er sich in eine Wahlhelferin, die er aber nicht sehr klug versucht, von sich zu überzeugen, und die ihn dann auch ziemlich hart abblitzen lässt. Und so fängt er an, seine Energie in die Rettung einer minderjährigen Prostituierten, gespielt von Jodie Foster, zu stecken. Aber auch die sagt, nee, ich muss nicht gerettet werden, ist genau richtig und so soll es sein. Aber naja, er hat die Entscheidung getroffen. Er will als Held untergehen, könnte man das so sagen. Das müssen wir gleich nochmal genauer analysieren, und versucht erst, den Präsidentschaftskandidaten zu erschießen, für den ja die Wahlhelferin gearbeitet hat. Und am Schluss, als ihm das nicht gelingt, weil er zu früh entdeckt wird, ermordet er halt die Zuhälter von der minderjährigen Iris und überlebt Vermutlich.
Vermutlich. Darauf gehen wir am Ende dieser Folge nochmal. Oder nein, später.
Bleibt so dran! Spoiler!
So, ja, ja, ja. Da, nein, kein Spoiler. Wir werden die verschiedenen Interpretationen des Endes auf jeden Fall durchnehmen. Da habe ich einiges zu gelesen. Aber bevor wir das machen, da steigen wir ein ins filmische Erzählen mit der Frage, die ich gerne stelle, nämlich die erste Szene. Was sehen wir denn da? Hast du das noch in Erinnerung, Stefan?
Ja, da ich ja weiß, dass du mich das immer fragst, schreibe ich da immer fleißig mit.
Sehr schön.
Ja, es fängt an, Aufblende, Augen von ihm, die durch Straßenlichter beleuchtet sind.
Und auch schon im Rückspiegel, oder?
Ja, und dann eine Fahrt durch die Stadt, New York halt nicht das schicke, glänzende New York, sondern schon eher so das dreckige New York aus den 70ern. Da war die Stadt, glaube ich, echt noch unangenehm anders. Viel Regen, viel Dampf. Und dann kommt es zu einem Einstellungsgespräch, das irgendwie so abläuft wie, warum willst du fahren? Ich bin immer nachts wach, dafür gibt's Pornokinos, habe ich probiert. Ich fahre nachts umher mit Bussen und U-Bahn, da kann ich auch bezahlt werden für. Und dann wird er quasi eingestellt, dann reden sie noch kurz darüber, dass er Marine war, um das auch nicht nur zu zeigen, sondern auch zu erzählen. Dann beginnt der Film sozusagen. Oder würdest du noch weitergehen als diese?
Nee. Also mir ging es vor allen Dingen so um diese ersten Stimmungsbilder, könnte man es ja überhaupt schon nennen, so bevor wirklich so diese Handlung mit dem Vorstellungsgespräch beginnt. Die finde ich am spannendsten, weil die so schon den Ton des Films festsetzen und man so ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Thema der Film haben wird. Also das hat schon so was von irgendwie einer bizarren Traumwelt, wie da so dieses Taxi durch diese Dampfwolke stößt und da wird auch so irgendwie die Kamera so fest am Kotflügel montiert und wir sehen so das Taxi durch diese Straßen mit den Neonschildern fahren in der tiefen Nacht, alle Straßen sind nass und so.
Aber war das schon in der Aufblendszene? War das nicht erst später?
Ich glaube, nee, das
der fährt am Anfang doch noch gar nicht Taxi, oder?
Ja, doch, das ist ja das Besondere. Also das ist ja das Spannende, dass du halt dieses, du hast ja diese Taxi, du siehst auf jeden Fall ihn und ich meine halt auch schon im Rückspiegel, du siehst das Taxi durch die Straßen fahren und dann kommt erst die Geschichte, wie er sich bewirbt als Taxifahrer. Also rein narrativ macht das zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn, sondern das ist rein wirklich so ein surreales Element, um uns die Stimmung des Films zu setzen. Und da, das mag ich auch besonders gerne, also es ist wieder eine Klammer um den Film, weil genauso endet der Film dann auch wieder. Wir haben wieder am Ende den Blick in den Spiegel auf seinen fanatischen Blick und wieder die Bilder von dem Taxi, was da durch diese Nacht mit den verzerrten Farben und den dampfenden Gullideckeln fährt. Apropos Farben, das, was ich eben schon ansprache, sie haben nämlich für diesen Film ein spezielles Verfahren entwickelt, das sich Chemtone nennt und das ihnen erlaubte, sehr dunkle Bilder bei zugleich intensiven Farben aufzunehmen, aber das dann dazu führte, dass diese Farben sehr verlaufen und halt so verwaschen aussehen. Und ich nehme auch, also weil sie den Film sehr stark unterbelichtet aufgenommen haben, dadurch kommt, glaube ich, auch diese starke Körnung zustande, die man da gesehen hat. Ich glaube gern, dass das auch durch die digitalen Fernseher und die Digitalversionen auf den Streamingdiensten heute nochmal stärker rausgeholt wird, dieses Filmkorn. Aber also es war schon auch so ein Wille zum Stilen, den sie da an den Tag gelegt haben, um das genau dieses Bild hinzukriegen.
Ja, und um den Look hinzukriegen, musst du ja so einen ganz starken Film nehmen, also der ganz viel aufzeichnen kann und das wird ja dann König.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist ja irgendwie in der Physik oder in der Chemie oder in beidem vielleicht.
Beides.
Im Zweifel alles. Wow, da kenne ich mich echt zu wenig mit aus.
Ach ja. Ich habe noch so zwei so allgemeine, interessante Beobachtungen zum filmischen Erzählen, bevor ich gerne mit dir unsere Film-Noir-Tropes durchgehen würde.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen.
Mhm. Ja. Ich habe so das eine an der Stelle gelesen, die sich so mit quasi der Drehbuchstruktur befasste, dass es spannend ist an diesem Film, dass es keine äußeren Konflikte gibt. Also bei einem konventionellen Drehbuch hast du ja eigentlich verschiedene ProtagonistInnen, zwischen denen sich ein Konflikt austrägt. Und hier findet halt der komplette Konflikt innerfigürlich in Travis Bickle statt. Also dass du halt hast eine unkonkrete innerfigürliche Spannung die ganze Zeit in deinem Protagonisten, der alle Konflikte immer nur mit sich selbst austrägt und dass das halt trotzdem am Ende so einen runden Film ergibt, das ist schon erstaunlich. Das fand ich bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja, und sowas zu schreiben und zu zeigen, finde ich, also wenn jemand mit sich selber Probleme hat, das zu zeigen. Gut, sie nutzen das Tagebuch sehr intensiv für ein bisschen, er darf auch mal da reden, quasi wie es ihm gerade geht, klar. Aber immer noch in einem okayen Rahmen.
Auf jeden Fall, denn das wäre doch so die zweite Beobachtung, die ich habe, dass sehr viel mit Bildern erzählt wird und nicht mit Worten. Dass wir halt einfach sehr viele Sachen gezeigt kriegen, ohne dass wir erklärt bekommen, was das jetzt bedeutet. So, wir haben zum Beispiel so Sachen wie, dass wir seinen Nachttisch sehen, wo lauter Medikamentendosen draufstehen, ohne dass uns jetzt nochmal irgendwie, also klar, es wird uns erzählt, dass er nicht schlafen kann, aber das ist mehr als nur ein Schlafmittel, was da steht. So, da kann man sich überlegen, welche Probleme hat er eigentlich noch.
Ja.
Wir sehen in einer Szene, wo er nackten Oberkörper hat, dass er eine riesige Narbe auf dem Rücken hat und können uns überlegen, was ist ihm damals in Vietnam eigentlich genau passiert, so dass er, wie er sagt, ehrenhaft entlassen wurde, ohne dass das weiter irgendwie durch Worte aufgebracht werden. Es gibt eine Szene, wo er irgendwie in seiner Wohnung sitzt und dann mit den Füßen so an dem Fernseher wippt, bis er ihn umwirft. Und da wird uns jetzt auch nicht irgendwie erklärt, warum er das macht, sondern auch da können wir uns wieder fragen, was so dieses reine Bild uns erzählt.
Er lässt viel offen.
Ja, genau. Und also, aber das mag ich total, wenn das ist halt so, ne? Dieses Show Don't Tell hat er vollkommen verinnerlicht, dieser Film. Also auch wenn er einen Voice-Over benutzt.
Genau, das finde ich so spannend. Er hat einen Voice-Over drin. Und trotzdem zeigt er viel mehr, als dass er redet.
Er äußert sich nicht explizit abfällig über Sexworkerinnen und schwarze Menschen, sondern immer nur allgemein über den Abschaum. Aber dadurch, dass wir ihn einfach sehen, wie er total missbilligend und abwertend auf Schwarze und Menschen aus dem Rotlichtmilieu guckt, merkt man halt, dass sich das darauf bezieht, so seine ganzen inneren Monologe, wo er darüber redet, wie schlimm die Welt geworden ist. Und dass wir halt hier einen krassen Sexismus und einen krassen Rassismus in ihm haben, ohne dass es je ausgesprochen wird. Ja, wollen wir mal dann die Film, die Frage, also wir besprechen das ja hier im Rahmen unserer Film-Noir-Reihe und es ist ja eine sehr spannende Frage, ob es sich denn überhaupt um einen Film-Noir handelt.
Was machen wir denn, wenn wir jetzt feststellen, es ist kein Film-Noir? Löschen wir dann alles, was wir geredet haben oder brechen wir einfach sofort ab? Einfach abspannen und raus oder?
Also auch sehr, wenn ich das sehr charmant finde, diesen Vorschlag,
finde ich. Wir vorher besprechen sollen und einfach eine Pause.
Nein, unser Mission Statement war ja damals vor 2 Jahren oder so, als wir angefangen haben, dass wir gesagt haben, wir wollen ja den Film noir kennenlernen. Und da gehört ja auch solche Grenzfälle wie das hier rausfinden. Nämlich, da fange ich mal gleich an, unser allererster Stichpunkt, Privatdetektiv, haben wir nicht. Genau, wir haben hier keine Ermittlung, die hier in irgendeiner Form stattfindet.
Ja, ist auch ohne so einen Kriminalfall, der zentrales Thema ist. Ja.
Das stimmt. Also beim letzten Film hatten wir zwar einen Mörder als Protagonisten, aber es ging halt trotzdem so irgendwie um die Ermittlung gegen ihn dann, nicht? Wie sieht's aus mit einem Anti-Helden?
Ja, schon irgendwie.
Das mit dem Held kann man in Fragezeichen stellen, aber gerade weil er ja bei vielen kleinen Jungs irgendwie im WG-Zimmer an der Wand hängt, ist er schon da irgendwie so ein Held, aber definitiv ist da das Anti drin.
Ja.
Ein charakterschwachen Mann war unser nächstes Kriterium. Darf ich eine fette Checkmark machen, oder? Also, ich finde ja, die so ein schlechter Ex-Freund sein, finde ich ja Paradebeispiel für charakterschwach sein. Also, er kann nicht mal ein Ex-Freund, er kriegt einfach eine Zurückweisung von einer Frau und erst irgendwie.
Weil das ins Pornokino geschleppt hat. Das ist so absurd.
Ja, also das kann man noch so, da kann ich sogar noch Mitleid mit ihm haben, dass er halt einfach so unbeholfen ist, nicht checkt, wie zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Dass er nicht weiß, was ein normaler Film ist und was halt wirklich nur ein Film zur Selbstbefriedigung ist und was von beiden geeignet ist für ein Date. Da habe ich noch irgendwie Mitleid mit ihm, aber halt alles, was danach folgt, erst so dieses sie anbetteln, das ist halt so wirklich so ein klassisches schlechter Ex-Freund-Verhalten. Er bettelt sie erst an, sie soll ihn zurücknehmen und ihm noch eine Chance geben und als sie das ablehnt, fängt er dann an, sie zu beschimpfen, dass sie es nie wert war und dass sie in der Hölle schmoren wird und er ja viel besser ist als sie. Ich finde für mich das Paradebeispiel für einen schwachen Charakter.
Ja, okay, gehe ich mit. Ja, als ich mir überlegt habe, in meinen Vorüberlegungen sozusagen, da war ich mir nicht so sicher, ob er nicht einfach, ob ihm einfach soziale Sachen fehlen.
Das auch schon. Also weißt du, du kannst auch so ein Nerd sein, der nicht weiß, wie man irgendwie gut Smalltalk hält und trotzdem kannst du halt ein anständiger Typ sein. Und dieses Verhalten, was er da an den Tag legt, das zeigt halt, dass er halt nicht besser ist als die ganzen Menschen, über die er sich in seinen inneren Monologen auslässt.
Ja, da die Frage, geht's um die anderen oder geht's eigentlich redet er über sich selber?
Na, eigentlich schon. Lass uns dann später nochmal. Ja?
Da müssen wir nochmal drüber reden.
Lass uns erstmal über die Femme Fatale reden.
Ha.
Aus seiner Sicht haben wir eine Femme Fatale.
Genau, das hab ich auch aufgeschrieben. Nur aus seinen Augen. Also ja. Es ist halt keine Femme Fatale, die ihn benutzt, die ihn dazu bringt, irgendwas zu tun, die ihm Schlechtes will, die ihn ausnutzt, sondern das sind halt Frauen, denen er verfällt. Deswegen schlechte Entscheidungen trifft.
Ja, aber ich finde, das zeigt ja schon, ich nehme mal mein Fazit vorweg, ich glaube schon, dass wir hier zumindest eine Variation des Film Noirs haben und das zeigt ja schon, dass wir so in der Ära des Neo-Noirs sind, dass wir eben keine Femme Fatale im klassischen Sinne haben, aber einen Protagonisten, der proklamiert, dass die eigentlich komplett normale Frau eine Femme Fatale sei. Und damit haben wir so eine Femme Fatale mit einem Twist in diesem Film. Und also schon so ein Kommentar auf das Genre. Das finde ich irgendwie ganz nice.
Ja, gehe ich mit.
Mhm. Hardboiled Style. Da hatten wir, ich hatte lange Probleme damit, aber wir hatten schon diese Härte, diesen Dreck, diese Rohheit, die wir hier in diesem Film sehen, die in sehr, sehr vielen Rezensionen betont wird, die du auch eben in deinen 5 Sätzen betont hast. Ich finde, das ist schon, kann man auch schon unter Hardboiled Style fassen.
Ja, auf jeden Fall. Außer, und ich finde diesen Kontrast so geil, die Musik in vielen von den Szenen, wo er Auto fährt. Da kommt so ein ganz geschmeidiger Jazz von einem Saxophon, Altsax, irgend sowas. Finde ich einen geilen Kontrast. Man könnte ja auch, hätte ja da viel härtere Musik, es gab ja auch damals schon Punk oder so, spielen können, aber die spielen sowas ganz, ja, nicht seicht, aber weißt du, was ich meine?
Ja, diese Musik. Ich würde eher sagen, so Free Jazz schon teilweise.
Ja,
aber ja wir ja, haben schon klar. Melodien.
Es war wahrscheinlich einfach ein Sax, okay, hier, wir sind, weiß ich nicht, Amol, enjoy. Und dann geht's los. Christopher durchdrehen.
Aber das auch wieder, also das hatte ich tatsächlich jetzt auch als einen neuen Punkt aufgeschrieben in unseren Tropes, nämlich die Musik und auch diesen Jazz-Score tatsächlich. Denn ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir hatten das zum ersten Mal in Der Malteser Falke, gleich in unserem allerersten Film, wo der Originalton so einen ganz klassischen Streicherscore hat. Und wenn du den in Deutsch guckst, den Film, dann hat er so einen Jazzscore. Und später ist uns das, ich glaube, zum Beispiel bei Der eiskalte Engel wieder begegnet. Und irgendwann zwischendurch habe ich jedenfalls mal auch erzählt, dass es so dieses Polizei, also dieses typische Cop-Movie-Saxophon, das ja auch zu so einem Klischee geworden ist, dass das eigentlich eine Erfindung von der Nouvelle Vague, also gerade vom französischen Film ist, dass die eben sich ganz stark auch so an dem Film Noir orientierten bei ihrer Neuerfindung des französischen Kinos, die aber eben kombinierten mit Jazz, der gerade der heiße Scheiß war in den 60ern. Und jetzt haben wir halt einen Film, der wieder zurückgeht nach Amerika, der wieder die Film-Noir-Ästhetik aufgreift, aber sie dann eben mit dieser französischen Musik, die sie über dieses Genre oder diese Strömung gelegt haben, kombiniert. So, das finde ich sehr spannend.
Ja.
Wie sieht's aus mit vielen Nachtszenen?
Ja, leicht. Er fährt halt nachts Auto und also es gibt aber durchaus Tagszenen, also es passiert auch einiges tagsüber. Aber der Sprung von Tag zu Nacht ist manchmal sehr zügig. Also gefühlt soll gezeigt werden, er ist dort, dann geht er dahin und dann geht er dahin und es ist plötzlich mitten in der Nacht. Und die erste Szene war am Tag und naja, das könnte vielleicht eine Stunde später sein oder so. Sie springen sehr gerne sehr tief in die Nacht, wo es richtig dunkel ist.
Ja.
Was uns zum nächsten Punkt bringt.
Genau, wir haben ein dunkles Bild. Da habe ich ein Zitat vom Kameramann, der sagte, die Beleuchtung des Films wurde bewusst in kleinen Mengen eingesetzt. Nur so viel, wie er, Martin Scorsese, für nötig hielt. Manchmal reichte es gerade aus, um die Augen des Publikums zu lenken, manchmal aber auch nur, um die Stimmung zu unterstreichen oder die Gefühlslage der Figuren zu zeigen. Das sagt ja schon alles aus, oder?
Ja, ich hab heute Mittag noch mal kurz reinschauen wollen in meiner Mittagspause und saß halt hier unten in meinem Homeoffice normal beleuchtet und du hast halt fast nichts sehen können. Also musst dann halt die am Rechner das Licht voll hochdrehen und dann bin ich hingegangen, hab das Licht ausgemacht, aber es kam immer noch viel zu viel Licht durchs Fenster und man konnte nicht normal so quer reingucken. Also es ist halt wirklich Nacht und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn man den im Kino sieht, dass das einfach nochmal viel geiler wirkt, wenn es wirklich so dunkel ist und du die ganze Zeit nur den Lichtflecken nachschaust, die sie nutzen, um dein Auge zu sagen, ja, jetzt guck hier hin, okay, jetzt guck da hin, hier drüben passiert was, bitte da hingucken, genieß das Licht. Achtung, jetzt blitzt alles, weil irgendwie durch Times Square fährt und es leuchtet alles. Ja. Finde ich geil. Also fand ich richtig cool.
Na, aber da sehe ich dann auch, also den nächsten Punkt, die Schatten, die sehe ich aufgrund der Dunkelheit hier gerade nicht. Das finde ich interessant, weil, also wir haben nicht so diese klassischen Schattenwürfe, diese klar abgegrenzten Schattenwürfe des deutschen Expressionismus. Wir haben nicht die Lamellen, wo irgendwie gestreifte Schatten von hellem Licht, was von außen reindringt in irgendein dunkles Zimmer. Sowas fehlt hier schon, oder?
Ja, es ist halt viel zu wenig Licht da, um solche Schattenspiele machen zu können. Also es ist halt einfach alles zu dunkel. Auch die hellen Szenen, da wo das Licht herkommt, ist zu dunkel. Ja, und es ist auch alles nicht gerade und geradlinig genug.
Also ja, genau. Das wäre ja unser nächster Punkt. Das
ist der nächste Punkt, genau, linienrechter Winkel. Aber auch die Schatten sind halt nicht hart genug. Du hast auch kaum Linien. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass die Bilder rund sind. Dass alles so ein bisschen, wenn man so ein scharfkantiges Brett nimmt und man geht halt überall über die Kanten mit einem 40er Schleifpapier ein paar Mal drüber, dass die wirklich so weggerundet sind. Da ist nichts Eckiges geblieben in dem Film. Also die Hauptfigur hat Ecken und Kanten, aber der Look kaum.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir haben also so zwei Dinge sind mir, also einerseits wieder diese verwaschenen Farben, die da natürlich entgegenlaufen, aber auch das dominanteste Bild, also einerseits auch so, er hat ja ein sehr altes Taxi. Wir sehen ja in dem Film auch andere Taxis von anderen Taxifahrern, die schon so diesen 70er Jahre eckigen Stil haben, aber er hat halt noch so ein super altes, geschwungenes Taxi mit total runden Formen. Und das nächste, was sehr markant ist in diesem Film, sind halt einfach die Neonschriften, die halt auch sehr viel geschwungene Formen haben und dadurch fehlen uns so diese klaren Kanten, geraden Linien, rechten Winkel, die wir in anderen Filmen ausmachen konnten.
Und sie nutzen halt das Licht von dem Neon-Sachen nicht für Schatten, sondern
halt nicht für Lichtpunkte in der Dunkelheit. So.
Ja. Genau, ja.
Low Angle und ungewöhnliche Kameraposition. Also Low Angle ist mir nicht aufgefallen, aber also den eben schon erwähnte, wo so die Kamera am Kotflügel des Taxis montiert ist und wir damit sehr durch schick die Straßen fahren, das fand ich schon sehr geil. Und dann eben Ende vor dem Epilog, als er dann möglicherweise stirbt nach der Schießerei und dann die Kamera nach oben so weggeht und ihm erst so einen Topshot zeigt und dann eben noch so aus dem Haus rausfliegt und es sich immer weiter so aus der Szene entfernt. Das ist, war halt auch so ein sehr schöner und auch sehr ungewöhnlicher Kameraeinstellung.
Ja, generell in diesem Schluss-Showdown gibt es noch eine zweite Stelle, wo die Kamera auch so ganz weit oben steht und von oben so runter, diesen Flur runter filmt, was auch sehr cool aussieht. Also wo er den Harvey Keitel, wie heißt das, Sport, umgemacht hat.
No, das städtische Setting.
New York, Baby! Klar! Städtischer wird's doch nicht mehr, oder?
Ja, ich habe an einer Stelle in einem Text, der auch ganz stark quasi interpretierte, dass sie ist ein Film noir, da hatte ich gelesen, so, also einerseits Martin Scorsese ist ja selbst, ich glaube, Harlem oder Bronx, ich weiß nicht, also ist auf jeden Fall auch so ein Kind aus New York. Und andererseits meinte der, dass er sein New York der Gangsterfilme, die er als Kind geguckt hat, verfilmt, aber zu einem späteren Zeitpunkt, wo das alles schon eben so im Niedergang und am Verfallen ist und nicht mehr in diesem, in dieser Hochphase der 40er Jahre, wo es irgendwie halt die krass geile Stadt war. Also heutzutage haben wir wieder die tolle Stadt, aber so 70er, 80er war ja New York einfach wirklich so ein heruntergekommenes Pflaster.
Ja, ich war 96, 95 das erste Mal in New York und da war es auch schon so, boah, möchte man doch abends nicht so lange raus und ja, nicht so angenehm.
Ja.
Aber mittlerweile kannst du ja die ganze Nacht Metro fahren und alle möglichen Sachen machen.
Ich war ja letztes Jahr da und keine Ahnung, auch bis spät in die Nacht da über The Line, die du uns empfohlen hattest, gelaufen.
Oh ja, das ist so geil.
Und also so eine Hochbahn, wo jetzt so ein Park drauf ist und dann läuft man so zwischen den Hochhäusern durch und es war jetzt auch nicht, dass ich mich in irgendeiner Form mal da irgendwie Angst hatte oder so.
Nö, finde ich, brauchen wir jetzt in New York. Also natürlich gibt es auch
klar
Viertel, in die du nicht nachts gehst, aber ja, du gehst in Frankfurt auch nicht in jede Ecke nachts. Aber wenn man ein bisschen mit den Augen offen rumläuft, ist es schon eine relativ sichere Stadt.
No.
Ja.
MacGuffin haben wir nicht, oder?
Nee. Nee.
Der fällt auch raus.
Die ganze Zeit so, ob man, also man könnte vielleicht seine Besessenheit oder sein PTSR hier, das Post-Traumatic
Stress Disorder,
genau, dass man sowas vielleicht als MacGuffin, aber das fühlt sich für mich, also ich hatte mir ein paar so Sachen überlegt und dann gedacht, naja, das ist vielleicht schon eher reininterpretiert als rausinterpretiert,
ja, da
dichte ich dem vielleicht auch was an.
Ja. Also MacGuffin interpretiere ich schon als ein Ding, was die Handlung vorantreibt, nicht so ein Konzept. Aber da müsste man vielleicht mit MacGuffin-Experten reden.
Ist ein MacGuffin nicht in sich schon ein Konzept?
Ja, aber es ist ja trotzdem
ein
Konzept,
ja.
Was für ein Gegenstand, der für ein Konzept steht. Das ist quasi, weißt du, das ist wie, könnte man fragen, ist nicht die Petrushaube des Papstes ein MacGuffin? Oder so ein Scheiß. Anyway, ich verhedder mich hier. Wie sieht's denn mit Voice-Over aus?
Ja, dauernd und ständig. Nein, nicht ganz so krass, aber es ist schon viel Voice-Over. Es dauert eine Zeit, bis man, oder vielleicht auch nur bis ich gerafft habe, dass es das Tagebuch ist, was er da schreibt. Es gab da eine sehr schöne Stelle, die mir jetzt gerade wieder einfällt, wo er schreibt und liest die ganze Zeit und dann so die letzten 3-4 Wörter vom Satz sind halt so langsam ausgesprochen, wie er sie gerade da aufs Blatt schreibt. Das finde ich einen sehr eleganten Weg, damit umzugehen.
Ich finde, ich habe auch hier wieder was sehr Schönes gelesen, dass dieser Voice-Over sich ein bisschen, also so gewissermaßen über das Publikum lustig macht, weil dadurch, dass ja Travis unser Protagonist ist, versuchen wir ständig irgendwie was Besseres in ihm zu sehen, als er wirklich ist. Wir versuchen uns ja irgendwie mit ihm zu identifizieren und dadurch irgendwie seine Handlung zu rechtfertigen, während er uns in dem Voice-Over die ganze Zeit erzählt, dass er halt wirklich einfach kein guter Mensch ist. Und dass wir dadurch, es ist so ein bisschen wie von Max Frisch, die Brandstifter, wo es darum geht, dass die Nazis die ganze Zeit erzählt haben, was sie eigentlich vorhaben und alle Leute haben es nicht ihnen abgenommen und immer gesagt, so, es wird schon nicht so schlimm werden. Und die so, ja, wir sind Brandstifter. Also, ja, das meinen die ja nicht so. Ja, doch, wir sind Brandstifter. Dass die quasi Nazis vor der Machtergreifung die ganze Zeit so gesagt haben. Und so hieß es eigentlich auch, dass so in seinen Voice-Over eigentlich die ganze Zeit schon es alles sehr, sehr unheilvoll ist und man sich eigentlich nie wirklich mit ihm identifizieren sollte, aber der Film einen trotzdem so dazu verleitet, dass man irgendwie möchte, dass es doch noch irgendwie gut ausgeht.
Ja, Zynismus.
Zynismus. Die Menschen sind schlecht.
Ja, das ist vielleicht sogar ein MacGuffin des Films. Das Schlechte im Menschen, in den Menschen, was ihn vorantreibt.
Also, aber auch hier wieder aus der Sicht von Travis halt, nicht? Weil jetzt Sport, der halt da eine Kinderprostituierte hast, der ist halt wirklich mal ein schlechter Mensch, so moralisch schlecht, aber die anderen, das sind ja keine schlechten Menschen, das proklamiert ja Travis immer nur.
Ja.
Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf.
Aber zynisch ist er schon.
Ja, also auf jeden Fall, da steckt eine Menge Zynismus in diesem Film. Ich habe einen neuen Punkt noch mit aufgenommen, den ich gerne bei den nächsten Malen auch weiter beobachten möchte. Mhm. Denn mir ist aufgefallen, dass wenn wir mal von Malteser Falke, dem allerersten, absehen, alle Filme, die wir seither besprochen haben, Double Indemnity, Sunset Boulevard, Im Zeichen des Bösen und Der eiskalte Engel, dass in allen diesen Filmen am Ende der Protagonist stirbt. oder in Sunset Boulevard gleich am Anfang und dann erzählt, wie er gestorben ist. Und dass dieses Element wir auch im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir gleich bei den Outstanding Moments über das Ende dieses Films sprechen. Denn auch hier hat es zu einer Interpretation geführt, dass nämlich Travis möglicherweise ja am Ende des Films stirbt. Da kommen wir auch gleich zu, oder?
Ja, gerne.
Hast du denn Lieblingsmomente oder Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Also da musst du an dieser Stelle fragen, talking to me?
Meinst du mich? Das ist schon ein cooler Moment, aber ich habe ihn halt einfach durch diesen Vortrag und so gefühlt zu oft gesehen. Also jetzt, was mich so krass hart erwischt hat, ist dieser Anfang vom Ende sozusagen, wo er plötzlich mit dieser Irokesenfrisur bei dieser Präsidentschaftsveranstaltung auftaucht. Weil ich dieses Bild von ihm so im Kopf habe, aber irgendwie die Verbindung zu "Das ist Taxi Driver" nicht hatte. Also ich habe sicherlich viele Poster gesehen, da stand auch riesengroß "Taxi Driver" drauf, aber manchmal liest man ja nicht und guckt nicht so genau hin. Und wie er da plötzlich aufgetaucht ist, wie da so das alles geschiftet ist, das fand ich total cool. Und auch wie er da oft eingefangen wird, dass du so diesen ganzen Platz siehst und dann stehen die Leute so, dass sie quasi ein V bilden und er steht in diesem V komplett drin und man sieht ihn ganz, auch nur relativ klein hinten am Bildschirm, aber er wird da so richtig krass hinmontiert.
Ja.
Das ist so eine Stelle, die jetzt vielleicht nicht so besonders ist, aber die mich so erwischt hat.
Na, doch, ich finde die auch schon gut, weil da fällt die Fassade davor. Er sieht ja einfach gut aus und zudem, also dieses zum Beispiel, wie er da Betsy für sich gewinnt, ist am Anfang schon ein bisschen creepy auch, weil er so einen Stalking-Modus drauf hat, aber dann
aber die Klamotten sind für die 70er Jahre mega gut gewählt.
Ja, genau. Und dann hat er, also ich meine auch dieses Gespräch, wie er sie rumkriegt ursprünglich, das ist ja auch, da ist ja schon irgendwie, er hatte ja schon so einen Funken Charmanz, die man, ist das ein Wort, Charmanz? Anyway, da wirkt er ja so ein bisschen charmant und in dem Moment, wo er dann halt eben sich diesen Iro schneidet und dann nur noch so einen fanatischen Blick drauf hat, da ist das halt alles weg auch einfach, wo du denkst, okay, wow, der ist jetzt jenseits von gut und böse einfach. Ich will trotzdem noch mal kurz auf Talking to Me zurückkommen, weil auch hier, also es ist ja einfach so sehr berühmt und ikonisch, diese Szene, und ich finde, aber jetzt beim Schauen fand ich interessant, eigentlich spricht er ja zu uns. Das ist ja so ein Anmachspruch, so, hey, redest du mit mir, willst du aufs Maul haben, nicht? Ja. Und das spricht er ja, also er spricht in den Spiegel, er redet auch mit sich selbst, aber er spricht halt auch direkt zum Publikum und bedroht eigentlich das Publikum, ob das Publikum ihn jetzt quasi irgendwie dumm anmacht, ob das Publikum ihn jetzt doof findet. Das fand ich irgendwie interessant, weil das so ein Aspekt ist, der, wenn man immer nur so irgendwie wie so, haha, ist ein cooler Spruch, bei dieser Betrachtungsweise der Szene, finde ich, voll unter den Tisch fällt, dass da ja auch wieder diese toxische Männlichkeit irgendwie, also natürlich, die steckt da voll tief drin. Ich würde gerne noch, bevor wir aufs Ende eingehen, die Telefonatszene ansprechen, weil die ist auch sehr ikonisch und in die Filmgeschichte eingegangen, weil das damals auch was sehr Innovatives war, wie er da in diesem Flur steht an dem öffentlichen Telefon und Betsy versucht für sich zu gewinnen und dann Martin Scorsese die Kamera auf so einem Dolly lang und ziemlich schnell sogar, ich dachte, ich hatte es in Erinnerung, dass es langsamer geht, von links nach rechts fährt und dann uns die Kamera wegführt von Travis am Telefon und nur noch einen leeren Flur zeigt und wir nur noch seine Stimme hören. Und in seiner Stimme ist so gleichzeitig steigert sich immer so mehr die Verzweiflung, weil Betsy ihn nicht zurücknehmen will. Das wirkt so, als wäre der Kamera selbst peinlich, was wir hier gerade beobachten müssten. So, oh, Junge, gib einfach auf. Ja, genau.
Brauchst die Augen gar nicht zumachen, ich mach das.
Ja, genau. Das ist so, hör auf, das führt zu nichts, wie du sie jetzt gerade beleidigst oder bekniest. Beleidigung kommt ja später. So, hör einfach auf. Die Kamera geht halt weg, um nicht mehr länger ertragen zu müssen, wie er sich da gerade anstellt. Und aber interessant ist, dass gerade dadurch, dass wir dann halt nicht mal mehr was Spannendes sehen, sondern nur noch diesen leeren Flur sehen, wir irgendwie noch viel mehr auf seine Worte und die Peinlichkeit zurückgeworfen sind, die in diesem Telefonat liegt. Das finde ich schon sehr nice.
Ja, das hatte ich schon wieder vergessen, siehst du mal.
Ja, hast du noch eine Szene?
Nö.
dann.
Also der Schluss halt schon krass, ja, dieser Schlusskampf. Genau. Aber da wollen wir jetzt eh gleich nochmal intensiver uns reinsteigern.
Genau. Nee, lass uns genau da jetzt hingehen. Denn da ist so, also das Ende ist genau das, was auch wahrscheinlich damals in Cannes die große Kontroverse ausgelöst hat. So, ist es hier ein Triumph oder ein tragischer Untergang, den wir sehen? Wir finden auf alle Fälle, also wir sehen Travis, der in Selbstjustiz dann eben den Zuhälter von Iris, der minderjährigen Sexworkerin, umbringt und auch den Typen, der irgendwie da das Geld für dieses Stundenhotel nimmt, umbringt und den Freier von ihr, den aktuellen, auch umbringt. Und von der Inszenierung ist erstmal interessant, dass wir hier beispielsweise keine Musikuntermalung mehr haben, sondern nur noch den diegetischen Ton. Wir haben auch erstmals sehr explizite Gewalt, also wir sehen zum Beispiel, wie einem Typen die Hand weggeschossen wird und Travis in den Hals geschossen wird. Wir kriegen das auch als sehr traumatisch geframed, dadurch, dass Iris zusammengekaut in der einen Ecke liegt und weint und wirklich, wirklich fertig ist mit der Welt. Das sind so Elemente, die schon mal eigentlich so in der Inszenierung dazu führen, dass das Ende uns keine Katharsis bringt. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie Liam Neeson-mäßig, seine Tochter ist entführt worden und wir sehen dann, wie er die Entführer abschlachtet und freuen uns darüber, sondern das ist schon alles durch die Inszenierung, weil es so hart und explizit ist, einfach unangenehm ist, oder? Wirkte das anders auf dich?
Ja, es ist halt nicht der Knight in Shining Armor, der jetzt kommt, für den wir alle Rosen werfen möchten, sondern das ist halt dieser komische Typ, dem wir jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen, der irgendwie sein Leben nicht in den Griff kriegt und jetzt da auch noch fröhlich rumballert. Der hat ja vorher schon mal einen erschossen oder zumindest angeschossen, weiß ja gar nicht, also der ist ja dann einfach weg. Ich fand es sehr ambivalent, dieses Gefühl, mit ihm mitzufiebern und sich eigentlich zu denken so, Alter, nee. Also ich habe generell Probleme mit Filmen, wo Selbstjustiz als Lösung propagiert wird. Und hier mit einem Antihelden finde ich es doppelt schwierig gleich. Also
genau, also weil im Anschluss an diese Szene sehen wir halt dann noch so einen Epilog, da sehen wir so Zeitungsausschnitte, in denen er für seine Tat gefeiert wird. Wir sehen einen Brief, der uns dann auch vorgelesen wird, wieder mit Voice-Over, wo der Vater von Iris sich für seine Tat bedankt und beschreibt, wie Iris jetzt wieder quasi ein etabliertes Mitglied der Gesellschaft ist, zur Schule geht und Freunde hat und so weiter. Wir sehen dann nochmal Travis, wie er nochmal ein Gespräch mit seinem Kollegen führt, der ihn jetzt auch viel mehr respektiert in Travis' Augen. Und dann nochmal so einen ganz komischen Moment, wo Betsy auf ihn im Taxi wartet und er sie woanders hinfährt und sie dann auch nochmal irgendwie ihn quasi anflirtet und er sie dann abblitzen lässt und allein in die Nacht davon fährt. Und so diese sehr harte Showdown mit diesem Epilog zusammen, die hat eben zu verschiedenen Interpretationen geführt. So, wir haben einmal die buchstäbliche Interpretation so, ja, bei mir irgendwie einen sehr brutalen Mord und anschließend wird der Mörder wie ein Held gefeiert und dass darin eben genau die Ironie liegt, dass die in Anführungszeichen dreckige Gesellschaft, die dieser Amokläufer die ganze Zeit abgelehnt und bedroht hat, die ihn dann am Ende zum Helden erklärt. Aber darüber hinaus haben wir auch die Interpretation, dass Travis eigentlich in diesem Showdown gestorben ist, nämlich er wird in den Hals geschossen und blutet stark und wir sehen dann, wie ich schon sagte, dass die Kamera so nach oben wegfliegt, was auch so ein Symbol dafür sein kann, wie die Seele aus seinem Körper entweicht. Im Epilog wiederum scheint es überhaupt nicht den Anschein zu haben, als wäre Travis verwundet worden. Also er wirkt ganz normal. Wir sehen keine Narben oder irgendwie Verbände oder so am Hals. Ich habe an einer Stelle, das kann ich jetzt nicht bestätigen oder widerlegen, an einer Stelle aber gelesen, dass der Dankesbrief, der da vorgelesen wird von dem Vater, dass das die gleiche Schriftart, also die gleiche Handschrift sei wie die Tagebucheinträge von Travis, die wir zuvor gesehen haben.
Ja, das würde natürlich dann auf so eine jenseitige Interpretation schließen. Mhm.
Und also dann auch dieses, wie Betsy in seinem Taxi auf ihn wartet, das ist ja auch kein normales Fahrgastverhalten. Er ist gerade in Pause und sein Kollege sagt dann zu ihm, guck mal, da drüben wartet, da drüben hast du hast Kundschaft oder sowas. Und er steigt dann in sein Taxi und da sitzt Betsy schon drinne, was ja auch schon so total surreal wirkt. Und sie bewundert ihn jetzt total, auch so die Straßen sind verdächtig sauber in dieser Szene und Betsys Haar weht so im Wind in diesem Taxi, sie ist komplett in weiß gekleidet. Das alles sind halt so Indizien, dass er sich das irgendwie im Moment seines Todes vorstellt. Wobei dann halt das Besondere ist, dass der Film ja dann trotzdem wieder auf seinen starren Blick in den Rückspiegel endet, wenn er allein wegfährt und das halt wieder kein friedlicher Blick ist, also er nicht irgendwie im Paradies ist, sondern das wieder halt genau dieser fanatisch gequälte Blick ist, den er die ganze Zeit hat, so dass er jetzt nicht irgendwie an einem friedlicheren Ort ist.
Hast du das als fanatisch? Also für mich war das so entspannt, dieser Schlussblick. So dieses. Nee,
gar nicht. Ich finde den schon, ich finde, das war wieder genauso dieses, dass diese ganze Epilog darauf hindeutet, so, oh ja, er ist jetzt der Held und dann guckt er so in den Spiegel und du siehst in seine Seele, dass er immer noch genau der gleiche, ja, keine Ahnung, Psychopath oder der gleiche Mann mit der verdrehten Weltsicht ist. So habe ich das komplett interpretiert. Ich sehe da keinen Frieden in seinen Augen.
Ich hatte ihn wirklich so als, ja, nicht geläutert, aber so, okay, ich habe hier jetzt einen Schritt gemacht, hier ist echt was passiert und jetzt hat er sich irgendwie mit dieser Gesamtsituation zurechtgefunden. So kam es mir vor, so habe ich es gelesen, aber kann natürlich auch sein, dass ich einfach...
Also so wirkt er in den Szenen, also in den Augenblicken davor, wenn er so mit Betsy redet und sie dann eben irgendwie, ja, wir sehen uns und er nur irgendwie überlegen lächelt, da wirkt er halt so. Aber dann kriegen wir noch so diesen einen letzten Shot im Spiegel und den, finde ich, der deutet eben wieder auf was ganz, ganz anderes hin.
Okay.
Aber let's agree that we disagree. Ich habe noch eine letzte, nämlich die surreale Interpretation dieser Szene. Das war ein Text, der sagte, Scorsese, für ihn ist immer Erlösung ein ganz großes Thema. Es ist ein Leitmotiv in sehr, sehr vielen, wenn nicht allen seiner Filme, dass er eben Geschichten erzählt von Menschen, die auf der Suche nach Erlösung sind, die in Sünde leben und wollen, dass man ihnen vergibt und sie bewundert. Und dass er den Film im Rahmen dessen eben nicht auf diesem Endgemetzel mit dem verblutenden Travis enden lässt, sondern uns diesen Epilog schenkt und dass er gewissermaßen, also dass das nicht buchstäblich jetzt passiert, sondern dass der Film also seinem Protagonisten am Ende doch diese Erlösung schenkt, aber dann auch wieder eben mit diesem Twist, dass wir eben diese Klammer um den Film haben, dass wir mit den gleichen Bildern den Film beenden, wie wir ihn angefangen haben, worauf
das
dann
schon sehr deutlich sehr gewollt.
Genau. Und dass dann halt Scorsese damit andeutet, dass das Ganze ein Kreislauf ist, nicht? Dass also unabhängig davon, wie wir jetzt das Ende interpretieren, diese Geschichte von irgendwie einem toxischen männlichen Menschen, der amok läuft, die wird sich immer wiederholen, dass er uns das damit andeuten will. Das war so die dritte Interpretation, die ich gelesen habe. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass der Film hier eine dieser oder möglicherweise noch weiteren Interpretationen wirklich begünstigt, sondern dass er es tatsächlich dem Publikum überlässt, das Ende so zu lesen, wie du oder ich es will. Und wenn du sagst so, der ist für dich am Ende friedlich, dass das dann genau auch so ein bisschen die Stärke von dem Film ausmacht, dass wir uns am Ende darauf zurückgeworfen sehen, wie ist denn die Handlung von Travis? Wie sehen wir die? Sehen wir das irgendwie als gerechtfertigte Befreiung einer minderjährigen Sexworkerin, Kinderprostituierten, oder sehen wir das eben als brutalen Amoklauf und sehen wir ihn irgendwie am Ende dann doch irgendwie als erlöst an oder als Beispiel für toxische Männlichkeit? Und dass der Film sich da nicht festlegt, das macht halt genau diesen Charakter aus, den ich so spannend daran finde. Oder Max, du siehst es anders?
Nee, ich finde gerade dieses offene, dieses nicht dir sagen, wie du das zu empfinden hast oder wie du das zu lesen hast, finde ich so charmant. Also, ja, bin ich bei dir.
Wir haben ausführlich jetzt über Worum geht's gesprochen. Ich habe trotzdem noch zwei Punkte bei Worum geht's wirklich, die ich gerne ansprechen würde.
Ja.
Das eine große Thema, was ich hier identifiziert habe, und damit bin ich auch nicht allein, ist das Thema Einsamkeit. Also einer der ersten Sätze, die er im Voiceover sagt, ist auch: Die Einsamkeit hat mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Und er nimmt da hier eben seinen Job an, um der Einsamkeit zu entkommen. Wir haben ja wieder die Medikamente, würde ich da auch, also seine Schlaflosigkeit und möglicherweise andere psychische Probleme, die darauf hindeuten oder die daraus entsprungen sein könnten aus seiner Einsamkeit. Wir haben, was ich auch sehr interessant finde, immer wieder so Dialogszenen, wo Travis einfach Sachen nicht versteht, die so an deuten, dass er einfach nicht erfahren darin ist, mit anderen Menschen zu reden. Also wir haben am Anfang in diesem Vorstellungsgespräch zum Beispiel benutzt da der Chef von dem Taxiunternehmen das Wort Moonlighting oder Moonlightning, ob das Travis machen würde, was so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so ein Slang-Ausdruck im Englischen ist für quasi illegalen Nebenjob zu haben neben seinem Hauptberuf. Und Travis weiß gar nicht, worauf er hinaus will. Dann hat er so an seiner Zimmerwand so einen Witz hängen, so ein Cartoon, Someday I Get Organized oder so.
Ja.
Den er auch selbst gar nicht versteht und dann irgendwie Betsy gegenüber wiederholt als Witz. Aber dadurch, dass er halt selbst auch irgendwie gar nicht die Pointe verstanden hatte, wirkt das dann auch wieder sehr, sehr awkward. Und auch dieses Porno-Kino spielt da natürlich hinein, dass er halt einfach ihm so zwischenmenschliche Kompetenz fehlt, die möglicherweise auch so eben oder aus seiner Einsamkeit entspringt.
Mhm. Ja, da fehlt ihm was. Also ist halt einfach, hat er ein Problem.
Mhm. Was ich spannend finde, ist auch, dass der Film ja bis zu dem Moment mit dem Porno-Kino anfängt quasi wie so eine Boy-Meets-Girl-Geschichte. Er ist halt irgendwie so der geplagte Held und dann trifft er Betsy, die er toll findet. Er schafft sie rumzukriegen und das Ganze läuft halt irgendwie so dann auf so ein romantisches Happy End hinaus. Und dann kommt eben dieser absolute Fehltritt, dass er meint, er könnte sie jetzt auf dem ersten Date in Porno-Kino mitnehmen. Da machte so der Film so einen harten Bogen, um uns quasi den Boden unter den Füßen wegzuziehen und uns zu sagen, so, nee, das hier ist eine andere Geschichte.
Mhm.
Aber zugleich ist es halt auch nicht so, dass der Film uns irgendwie Travis als armen Menschen, der keine andere Wahl hat, darstellt, sondern er kriegt immer wieder Optionen geliefert, um seiner Einsamkeit zu entkommen. Also beispielsweise eben die Gespräche mit seinen Kollegen, da könnte er ja auch in irgendeiner Form mal verbindlicher werden. Da hat er ja über Betsy hinaus Menschen, mit denen er seine Einsamkeit durchbrechen könnte.
Genau, er hat ja schon soziale Kontakte.
Ja genau, aber die nimmt er halt nicht an, sondern er hat sich halt komplett auf Betsy fixiert, dass sie dafür verantwortlich ist, ihn aus seiner Einsamkeit herauszuführen. Und dass er da eigentlich Leute hat, eigentlich hat er da Kontaktleute, mit denen er Gespräche führen könnte, mit denen er Freundschaften möglicherweise eingehen könnte, aber diese Option nimmt er halt überhaupt nicht wahr, weil er so fanatisch ist dann irgendwann, dass sie dafür verantwortlich ist, ihn aus dieser Einsamkeit herauszuholen.
Hm. Ja, irgendwie im Endeffekt ist er einfach niemand.
Mhm.
Und niemand braucht ihn auf dieser Welt irgendwie. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass diese mangelnde Nachfrage nach ihm dann irgendwann den Wunsch erzeugt, es allen zu zeigen, was er wirklich ist, was er kann, was er. Und dadurch entsteht ja dann am Ende auch diese übertriebene Aktion, die er dann fährt, die ja zu dem schon besprochenen Ende führt.
Hm.
Ja. So. Ist halt einfach nichts. So ein, ja, du verdienst dein Geld, ja, du bist ein Taxifahrer. Ein Taxifahrer, da ist ja dann auch nur jemand, den man ruft, wenn die Party vorbei ist oder man mal irgendwie von A nach B kommt, aber das ist halt nicht ein Mensch, den man, weiß ich nicht, regelmäßig trifft, mit dem man eine Verbindung hat oder so. Also, keine Ahnung, vielleicht gibt es Menschen, die sehr regelmäßig Taxi fahren, auch da sagen, nee. Es gibt auch, dass man da Kontakte hat, dass man sich immer vielleicht die gleichen holt oder so. Aber ist ja nicht so wie beim, weiß ich nicht, Metzger oder so oder Friseur oder so, wo man sagt, ach ja, ich gehe mal zu dem, weil da passt es ganz gut. Sondern es ist halt so, ja, ein Dienstleister, der fährt und ist egal.
Ja, ich glaube, mein Fazit ist, dass also in diesem Aspekt der Einsamkeit hat er schon irgendwo unser Mitleid verdient. Das ist schon so ein, da kann ich Empathie mit ihm haben, dass es halt, dass er einfach kein schönes Leben hat.
Aber ist es nicht selbstverschuldet? Also ganz ehrlich.
Vielleicht ist es nicht selbstverschuldet. Man weiß, also da lässt ja der Film auch genug offen. So, was hat er denn für ein Kriegstrauma? Was hat er denn da für eine Wunde am Rücken? Was hat er denn da irgendwie für ein Leben vorher geführt? Das wird uns schon, finde ich, angedeutet, dass ich genug Empathie mit seiner Ausgangssituation haben kann, aber halt in keinster Weise, wie er darauf reagiert. Also was er dann daraus macht aus seiner Situation. Weil da sind wir dann eben beim zweiten großen Thema, und das ist eben dieses Insel- und Radikalisierung, also nochmal Insel, Involuntary Celibates, unfreiwillige Zulibitäre. Und das ist so ein, eigentlich, also diesen Term, das ist so ein ganz neuer, der heutzutage diskutiert wird, aber der hier halt in diesem Film ganz stark verhandelt wird. Die Anti-Defamation League definiert das als heterosexuelle Männer, die Frauen und der Gesellschaft die Schuld für ihren mangelnden romantischen Erfolg geben. Das ist halt einfach genau das, was er macht, und dass der Film eine Charakterstudie ist davon, wie Travis so eine sehr toxische Vorstellung von idealer Männlichkeit hat und aufgrund dieser halt die Welt als Ganzes und dann Betsy im Besonderen dafür verantwortlich macht, dass es bei ihm nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Dass der Film das aber auch durch diese nüchternes Darstellen und halt auch dieses ungeschönte Darstellen und auch irgendwie irgendwie Partei für Travis ergreifend, dass der Film dadurch eben auch dieses Bild der Männlichkeit komplett in Frage stellt, was uns da durch Travis präsentiert wird. Und dazu gehört halt eben auch wieder, dass von Anfang an einfach super bedrohlich und unheilvoll ist, was er in seinen Voice-Over so erzählt. Dass das halt kein anständiges männliches Verhalten so. Selbst wenn du irgendwie so ein Idealbild von heldenhaften Mann hast, dann ist diese apokalyptischen Sprüche, die er da die ganze Zeit rauslässt, die gehören da einfach nicht hin. Also, ja? Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Ja.
Also so Sachen wie, eines Tages wird ein echter Regen kommen und den ganzen Abschaum von der Straße waschen, das ist halt, das klingt eher so nach radikaler, hier irgendwie christlicher Träger. Extremist oder sowas. Ja, genau. Und nicht irgendwie wie der Knight in Shining Armor, der irgendwie Leute retten wird, sondern der hat da von Anfang an einfach einen an der Klatsche, wenn ich das auch ganz profan sagen darf, und ist niemand, mit dem wir Sympathie haben sollten.
Ja, das ist das, was mir am Anfang durch den Kopf gegangen ist. Also wenn ich den Film schaue, mache ich auch immer hier ein Dokument auf, wo eben diese ganzen Fragen, die wir ja regelmäßig behandeln, drinstehen. Und das Thema, was erzählt der Film wirklich? Und ich war mir unsicher, ob wir nicht zumindest in Teilen der Manifestierung, gibt es das Wort, einer geistigen Störung beiwohnen. Also der dreht ja auch immer mehr ab, immer mehr in seine eigene Welt vielleicht. Also ich kenne mich da zu wenig aus. Vielleicht müsste man jemanden fragen, der sich mit Psychologie besser auskennt. Ich weiß nicht, ob du da jemanden kennst. Aber
ich weiß auch nicht.
Also vielleicht kann man das aus dem Blickwinkel betrachten. Vielleicht habe ich da aber auch nur was hinfantasiert.
Nee, ich glaube, da bist du schon. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie das pathologisch irgendwie einzuordnen ist. Da müsste vielleicht tatsächlich mal irgendwie Christiane sich zu äußern. Aber sie hat auch, weil sie den Film einfach unangenehm findet, wenig Interesse daran, den nochmal zu schauen. Was ja auch sehr gut nachvollziehen kann. Aber dieses, wie er sich da immer weiter reinsteigert, das ist schon, gesund ist es nicht, sagen wir mal so.
Nee, also das können auch wir Amateure erkennen. Ja. Vielleicht machen wir was.
Zudem ist es auch so halt so total bigott, weil er einerseits irgendwie die ganze Zeit über den Abschaum der Gesellschaft herzieht und sich selbst irgendwie ein normales Leben, normal in Anführungszeichen, mit Betsy herbeiträumt. Aber zugleich ist halt sein Verhalten in keinster Weise, entspricht halt diesem wie Mainstream der Gesellschaft angepassten normalen Verhalten. So, also eben, dass er die ganze Zeit in Pornokinos geht, dass er versucht, eine Frau auf dem ersten Date ins Pornokino mitzunehmen, dass er auch so die Frau überhaupt schon Anfang an sehr gestalkt hat, was ihr ja auch total unheimlich war, bis er sie dann mit diesem einen Gespräch für sich gewinnen konnte. Das ist ja schon von vornherein, verhält er sich ja eigentlich so, wie er ohne jeweils konkret zu werden, aber trotzdem, was wir halt sagen würde, das ist schon eher auf der Seite des Abschaums der Gesellschaft, den er verachtet, als auf der Seite der rechtschaffenden Leute, sein Verhalten hier.
Ja, und da finde ich, kommt man wieder auf den Punkt, wo er dann quasi beim Reden über den Abschaum auch über sich selber redet.
Ja.
Also ist mir zwischendrin so ein paar Mal aufgegangen, so, nee, Alter, eigentlich redest du von dir. Und das fand ich sehr klug gelöst von Scorsese oder Schrader, je nachdem, wer das so gemacht hat, dass er halt über die anderen schimpft und eigentlich über sich selber redet.
Seine Weltsicht hat dann halt auch zugleich was sehr Frauenverachtendes die ganze Zeit, weil er halt im freudianischen Sinne so einen Madonnen-Huren-Komplex hat, dass er halt Frauen immer nur einsortiert in, sie sind entweder Heilige oder sie sind Huren. Und Betsy beispielsweise, die er halt erst so auch als Engel beschreibt und sie ist diejenige, die ihn retten wird. Und nachdem sie ihn dann abgelehnt hat, beschimpft er sie halt maßlos und sagt, sie wird in der Hölle enden und so weiter. Iris wiederum ist ja einfach buchstäblich eine Sexworkerin, als ist ihr Job, aber er halt dann wieder die Meinung hat, er muss sie da retten, er muss sie da rausholen. Was ja eigentlich auch wieder so ein interessantes moralisches Dilemma ist, weil es ist ja nicht gut, dass sie als Minderjährige da Sexworkerin ist. Sie ist ja da offensichtlich in einer Scheißsituation, auch wenn sie selbst das nicht erkennt und noch nicht in einem Alter, wo sie das für sich entscheiden kann, dass sie das machen möchte mit 12. Ja, also sagt vorhin, Jodie Foster war 14 Jahre alt, aber sie wird uns in dem Film als 12-jährig beschrieben. Das heißt, sie ist einfach noch ein Kind und sie sollte diesen Job nicht machen, rein moralisch betrachtet. Und dadurch wirft uns dieser Film halt auch wieder in so ein moralisches Dilemma, dass es halt eigentlich nicht gut ist, was Iris da macht, aber dass halt die Art und Weise, wie Travis sie behandelt, auch nicht gut ist. Nämlich, er behandelt Frauen in diesem Film immer nur als Mittel zum Zweck für seine eigene Erzählung. Er ist überhaupt nicht interessiert an dem Charakter, an der Persönlichkeit der Frauen, sondern für ihn ist halt Betsy der Engel, dann ist sie die Gefallene und Iris ist nur das Opfer, das er retten muss. Aber das, was sie ihm persönlich sagt und so, das haben in beiden Fällen, die beiden Gespräche in diesem Café sind ja dann auch gespiegelt, die interessieren ihn einfach gar nicht, sondern er geht da einfach drüber hinweg, sondern meint, er muss da jetzt in Bezug auf beide Frauen seinen Willen durchdrücken.
Ja, er muss sie retten, er muss zum Held werden.
Ja, ob sie das wollen oder nicht.
Ja, das ist doch einem Mann wie ihm egal. Ja, vielleicht musste er das ja auch im Krieg machen. Vielleicht hat er das in der Situation nicht machen können. Alles Interpretationsmöglichkeiten für uns. Und da sind wir wieder bei der Stelle. Cool, dass er so viel offen lässt. Also auch wenn man dann immer drüber streiten muss und nicht einfach befriedigt aus dem Kino gehen kann und weiß, was passiert ist, sondern man muss auch über diesen Film noch nachdenken. Schrecklich.
Ja. Ich find's super. Aber das sind noch die besten Filme.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Ich habe jetzt andere Mitkinogänger. Du hast wahrscheinlich, warst auch schon mit so Leuten im Kino. Warum lassen die das Ende offen? Warum erzählen die mir nicht? Warum fällt dieser komische Kreisel nicht um?
So. Ja, aber warum fällt der Kreisel denn nicht um?
Das ist kein Noir-Film, über den kann ich leider hier nicht reden. Das ist also, tut mir echt leid.
Vielleicht finde ich eine Interpretation, wonach das. Anyway, wir reden, das sind 2010er. Ich glaube, da reden wir über Blade Runner. Hast du zwar schon wieder vergessen gehabt zwischendurch, aber ich hoffe, du erinnerst dich jetzt wieder. Oder spätestens dann, wenn er dran ist, darum.
Boah, wirklich Blade Runner?
Genau.
So habe ich doch schon mal reagiert.
Ja, genau. Und dann habe ich dir gesagt, du fandst den gut. Und so, niemals. Und dann hast du deine Punkte nachgeguckt und meintest, was, ich habe dem 8 Punkte gegeben. Gott.
Das wäre mir jetzt genauso wieder passiert.
Ja. Hast du denn inhaltlich noch was zu sagen, bevor wir jetzt hier ausfransen?
Ich habe nur so hier nitpicky,
ja, mach
Quatsch,
mal
lustige Sachen. Dann taucht ihr, an einer Stelle fährt er einen Ehemann, einen Gehörnten sozusagen, der irgendwie seiner Frau hinterher spioniert und so. Hast du erkannt, wer das war?
Das war Martin Scorsese himself.
Himself, ja, genau.
Mit damals noch erstaunlich dünnen Augenbrauen.
Ja, ja. Also ich habe es auch nur erkannt, weil ich es vorher irgendwo gelesen hatte. Und dann so, warte mal, der sieht doch ganz anders. Nochmal ein Bild von ihm. Ja, so sieht er aus, genau, aber nicht so wie da. Ja, wir haben es schon mehrfach angesprochen, die grandiose Musik.
Ich habe noch so eine Absurdität, wenn ich mich recht erinnere, ist also der Senator, den er da zwischenzeitlich umbringen möchte, der heißt Palantine, was mich die ganze Zeit an Senator Palpatine von Star Wars
total
erinnert.
Total, ganz schlimm.
Und der Schauspieler von ihm ist die Stimme von Darth Vader.
Echt?
Ja. Es ist zwar erst ein Jahr später, glaube ich, oder wann Star Wars in die Kinos kommt, aber es ist derjenige, der, es ist nicht der, der in dem Kostüm steckt, das war nochmal ein anderer, aber es war der Original-Voice-Actor.
Okay, krass.
Absurde Parallelen hier. Aber ich glaube, unbeabsichtigt in diesem Fall.
Ja, höchstwahrscheinlich. Aber die Anlehnung, das war auch in meinem Kopf, ich musste irgendwie mehrfach hinlegen, ich könnte es jetzt auch schon wieder nicht mehr sagen, wie er heißt, genau hingucken, so wie heißt der wirklich? Der heißt nicht, da sind mehr Ns drin oder so. Hm. Ja, in den 90er Jahren gab es so ein, ich glaube, Drum-Bass weitesten Sinne Projekt, die haben aus diesem Film gesampelt, was ich natürlich in den 90er Jahren nicht wusste, weil ich da noch nicht so viel Taxi Driver Kenntnisse hatte, aber es gab eine Szene in dem Film, wo er irgendwie durch die Straßen läuft und da ist so ein geleckter, seltsam geschminkter Musiker am Rand, der immer irgendwelche Musiktrommeln macht. Das ist jetzt in dem Stil und das ist jetzt in dem Stil. Und das hat Apollo 440, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ich weiß nicht, ob du so Eurodance-Quatsch gehört hast in den 90ern.
Auch, aber das sagt mir jetzt nichts.
Man kam fast nicht drum rum und warte mal, ich spiele dir das mal gerade vor. Now back to Gene Krupa's syncopated style. Und dann geht's weiter. Das war so. Konntest du es hören?
Ja, ich konnte es hören. Ja. Und Anfang, das Zitat war aus
und das Taxi Zitat.
Das an, war von dem dieser, Straßenmusiker, oder wie?
Genau, das war dieser Straßenmusiker. Ja. Und ich kannte das Lied. Ich habe die Platte damals auch irgendwie bei irgendeinem Urlaub oder so hat die irgendwie jemand dauernd aufgelegt und immer wieder dass dieses Zitat immer wieder vorkam. Mm. Und deswegen so, war ich so ganz überrascht. So, das kennst du, das ist ja, ach, das ist ein Sample von hier? Und wollte ich jetzt nur kurz noch kundtun.
Ja, nice. Ja. Ich habe noch ein Zitat oder eine Referenz in dem Film. Und zwar hat Paul Schrader auch selbst gesagt, dass er sich bei der Struktur stark an dem Western-Klassiker von John Ford, The Searchers, orientiert hat von 1956. Denn in beiden Filmen geht es um einen Helden, der davon besessen ist, Frauen zu retten, die in Wirklichkeit gar nicht gerettet werden wollen. Und einen leider sehr traurigen Fakt aus der Rezeptionsgeschichte habe ich noch, nämlich so wie also Travis, um sich an Betsy zu rächen, versucht er ja dann den Senator Palantine umzubringen. Und in den 80ern kam es dann zu dem Fall, dass John Hickley Jr., der ein psychisch kranker Fan von Jodie Foster war.
Jodie Foster.
Und meinte, um ihr beeindrucken zu können, wahrscheinlich auch in Anlehnung an Taxi Driver, ein Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan begangen hat. Und in der Hoffnung, dadurch die Aufmerksamkeit von Jodie Foster zu erlangen. Er ist dann für viele Jahre in die Psychiatrie gekommen, ist allerdings jetzt irgendwie Ende der 10er Jahre entlassen worden.
Krass. No. Sachen aus so einem Film nachmachen, da ist doch schon viel an vielen Stellen falsch gelaufen,
oder? Ja. Auf jeden Fall. Stefan, nicht falsch gelaufen ist dieses Gespräch, weswegen wir heute Abend noch eine Aufgabe haben, nämlich diesen Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten einzustufen. Wie viel kriegt er von dir?
Am Anfang habe ich mich wirklich schwer getan und da hätte ich vielleicht in den 60ern gegeben.
Wow.
Aber ja, es war wirklich so, ich habe auch irgendwie 2 oder 3 Anläufe gebraucht, bis ich ihn dann schauen konnte. Ich habe das ja in einem anderen Podcast auch schon das ein oder andere Mal erzählt, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, mich so in so einen Film reinzugrooven. Aber hinten raus hat er seine Wirkung nicht verfehlt, auch wenn manche Sachen ein bisschen aus der Zeit sind oder in der Zeit hängen geblieben sind, die heute nicht mehr so gut passen. Nee, ich gehe 88, knapp unter 9 Punkte bei uns, ja.
Sehr schön. Und ja, du? Ich gehe noch einen Ticken höher, aber auch in dem Bereich. Ich gebe ihm 92 Punkte. Es ist halt unerfreulich, was wir da sehen, aber das auf sehr hohem Niveau tatsächlich hat mich sehr beeindruckt.
Ich finde es halt total faszinierend. Also Es ist total unerfreulich. Man möchte die ganze Zeit weggucken und trotzdem ist es so gut gemacht.
Hm.
Also vielleicht liegt das auch an meinem Interesse an Film, dass man dann eben immer noch auf der zweiten Ebene gucken kann.
Hm.
Also wenn das die Story so wow, wird, kann man immer noch gucken, so, und wie zeigen sie mir das eigentlich gerade?
Hm. Ja, absolut. Nee, also ich habe schon gesagt in meiner Einleitung und ich bleibe auch beim Fazit dabei, mir gefällt wirklich am besten, dass der Film mich herausfordert und mich selbst am Ende mit dem Gezeigten zurücklässt und ich muss mein Urteil fällen. Und das so dieses, was ich auch öfter mal gestellt habe, dieses, muss ein Film sich immer irgendwie an den am wenigsten talentierten Rezipienten wenden, weil dieser Film ist ja auch oft fehlinterpretiert worden, aus meiner Sicht, nicht, dass viele irgendwie Travis ihn als Held abfeiern und sich das Poster von ihm in die WG gehängt haben und hast du nicht gesehen, aber ich sehe ihn halt als absoluten Insel und als absoluten eben Nicht-Helden, also auch kein Anti-Held, sondern er ist halt wirklich quasi der Villain dieses Films und bin von vorne bis hinten der Meinung, wir sehen ihm bei seinem geistigen Verfall zu. Und dieses, dass ich eben gezwungen bin, mich selbst mit diesem Film auseinanderzusetzen und mein Urteil zu fällen, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, gehe ich mit. Dann landen wir bei 90 Punkten, das kann ich ausrechnen, ganz spontan.
Ja, super. Sehr schön. Da wird er auch weit oben in die Charts einsteigen und da gehört er hin.
Ich habe jetzt leider nicht die Spätfilm-Charts auf meinen Unterarm tätowiert, dass ich nachgucken könnte.
Es wird ja auch im nächsten Vorgeplänkel, werdet ihr es dann erfahren. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wo der Film gelandet ist.
Ah.
Du hast aber doch bestimmt auf deinen Arm tätowiert, was wir als nächstes besprechen werden.
Nee, das weiß ich nicht.
Wir sind dann in den 80ern und da müsste es das Debüt der Coen Brothers sein. Wie hießen das nochmal? Blood Simple. 1984, Blood Simple. Ich glaube, da sind wir wieder eindeutig richtig tief im Film Noir. Da kann niemand sich drüber, also das kann einfach niemand bestreiten. Aber ob ich damit richtig liege, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, das müssen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder zusammenkommen, ausbaldowern. Vielleicht hast du da ja auch eine ganz andere Meinung zu. Hast du den schon gesehen?
Nee, ich habe noch nie mal von dem Film gehört.
Ah, das ist, wie gesagt, Debütfilm der Coen Brothers mit einer blutjungen, wie heißt sie? Die ist ja mittlerweile verheiratet, auch mit einer blutjungen Frances McDormand als femme fatale. Mittlerweile ist sie mit, ich weiß nicht, einem der beiden Coens verheiratet. Ich glaube Joel, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber damals hat sie Joel mit ihnen in einer WG gewohnt und haben dann zusammen diesen Film gedreht.
Das war auch ihre erste, oder?
Das kann gut sein. Also wie gesagt, die waren da blutjung und haben gerade damit angefangen. Ja genau, ist auch ihr Debüt.
Deswegen, liebe jungen Leute, die ihr uns zuhört, zieht in WGs. Ihr könnt vielleicht die neue Frances McDormand oder den neuen Joel Coen kennenlernen.
Ja, genau.
Und berühmt werden. Vielleicht wollt ihr gar nicht berühmt werden, aber so WG. Du hast auch in der WG gewohnt?
Ja. Ich habe auch in WGs gewohnt.
WGs? Ich habe nur in einer WG gewohnt.
Ich hatte eine, die richtig gut war.
Ja? Sehr gut. Das müssen wir dann mal im nächsten Vorgeplänkel besprechen, wir mal WGs.
Das machen wir mal. Stefan, bis zum nächsten Vorgeplänkel. Wo in diesem wunderschönen Internet kann man denn noch mehr von dir hören, wenn man jetzt noch mehr von dir hören möchte?
Ja, im Sneakpot in eurem Podcast-Player einfach nach Sneakpot suchen. Also mit D wie Podcast und nicht wie Pothead oder was oder Topf. Da bin ich zu finden, fast jede Woche. Es gibt fast jede Woche eine Sendung und da bin ich auch fast immer dabei.
Ja, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall in die nächste wieder reinhören. In die letzte habe ich schon reingehört. Und in die nächste Folge werde ich auch auf jeden Fall wieder reinhören. Und
vielen Dank.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall auch, dass du hier warst und mit mir diese Folge aufgenommen hast. Es hat mir natürlich sehr viel Spaß wieder gemacht und du bist fest eingeplant für die nächsten Folgen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme immer sehr gerne hierher, auch wenn das deutlich mehr Vorbereitung verlangt als so manche Aufnahme bei uns, wenn ich ehrlich bin.
In unserem Chat hast du geschrieben, endlich wieder in Ruhe spoilern können.
Von ja, eben so intensiv, wie wir übers Ende geredet haben, kann man natürlich in einem Film-Podcast, wo du eben nicht spoilern möchtest.
Genau,
also selbst
wenn du, dass die den Film noch nicht gesehen haben, gell?
Genau. Und da kann man so Sachen einfach gar nicht verhandeln. Mhm. Also man kann so ein bisschen über das Ende sprechen, aber ja, nicht ernsthaft.
Ja, super. Das freut mich doch. Und ich freue mich auch und danke allen, die bis hierhin zugehört haben. Tschüss.
Tschüss.